Hallo Herrschaften, habe ich die Ehre. Hier ist der Scharmanfred, der Schiedl von der Wiesn. Und ich begrüße euch sehr herzlich zu diesem Volksfest, weil es ist uferlos, genauso wie bei euch am Radio.
Nein, das passt jetzt wirklich nicht. Für die Wiesn brauchen wir keine Werbung zu machen. Lasst uns lieber über den letzten Urlaub reden. Die Erinnerungen sind noch frisch. Hat der Klimawandel vielleicht Einfluss auf unsere Urlaubsplanung? Willkommen bei Queer Uferlos, dem queeren Radio aus München. Am Mikrofon ist Horst Kerwin. Asurdo Sorgi. Die eine fährt immer wieder dorthin, wo es so schön ist und so vertraut. Der andere will jedes Mal was Neues sehen und erleben, natürlich. Ich habe mal rumgefragt.
Hallo Holger, warst du schon im Urlaub?
Ja, ich war dieses Jahr schon.
Und wo warst du?
Ich war auf Ibiza.
Ich glaube, da gehst du öfter hin, oder?
Wir gehen regelmäßig. Einmal im Jahr mindestens, kann aber auch zweimal sein und auch schon seit 10 Jahren sind wir.
Und warum Ibiza und nicht Mallorca?
Ibiza ist kleiner und feiner. Mallorca ist natürlich bekannt als 17. Bundesland. An Deutschland ist es einfach zu überlaufen und da sind auch, finde ich, zu viele Touristen. Ibiza ist noch ein bisschen internationaler. Hat eine ausgewähltere Klientel.
Ist das nicht die Insel der Ausgestiegenen und die auf der anderen Seite die Insel der Schönen und Reichen?
Natürlich hat Ibiza seinen Hippie-Charakter aus den 70ern teilweise noch bewahrt. Es fanden natürlich in den letzten Jahren enorme Veränderungen statt auf der Insel. Ja, natürlich sind die Reichen und Schönen dort mit ihren Booten und Villen und
mit ihren Yachten.
Yachten, die natürlich teilweise jetzt auch wieder weniger geworden sind, weil weniger Russen auf die Insel kommen. Das ist Embargo. Mhm. Und auch einige von ihren Schiffen wurden wahrscheinlich stillgelegt oder liegen irgendwo den Häfen brach. Sei es drum, es ist immer noch eine Reise wert, aufgrund der tollen Strände, die dort vorhanden sind. Das Wasser ist kristallklar.
Ja, ich war vor längerem mal da. Da gibt es ja auch spezielle Gay-Strände, oder?
Ja.
Oder queere Strände.
Queere Strände, ja, mittlerweile müsste man sagen queere Strände, weil alle möglichen Leute dort vertreten sind. Aber der größte bekannte Gay-Strand ist weiterhin Cheering Gay, den man über einen 10 bis 15 minütigen Fußmarsch erreicht vom Parkplatz.
Mhm, ja.
Der Parkplatz kostet mittlerweile 7 Euro. Ich kann mich noch erinnern, vor 10 Jahren war es 3 Euro.
Für wie viele Stunden?
Für den ganzen Tag da. Das ist ein Tagesticket. Okay. Aber die Preise gehen hoch, auch bei den Parkplätzen, bei den Getränken, bei allem, bei den Sonnenstühlen, bei den Sonnenschirmen. Also es ist natürlich, wenn man das genötige Kleingeld hat, ist es immer wieder schön.
Was zahlt man für eine halbe Bier?
In den Lokalen, also in den vor Ort, wo die Locals hingehen, kommt man auf 2,50 Euro bis 3 Euro.
Ach.
Immer noch sehr günstig, muss man natürlich wissen, wo man hingeht in der Altstadt.
Natürlich spanisches Bier.
Spanisches Bier, meistens San Miguel. In den Touristenkneipen dann geht es bei 5 Euro los. Für ein kleines Bier.
Klein, ist das dann 0,5 Liter?
Kann ja 0,3. 0,5 wird, dann sind wir dann schon bei 7 Euro. Und wenn man dann was Größeres noch möchte, Maßbier gibt es natürlich nicht aus Spanien, aber die haben dann auch schon 0,5. Und in den Touristenplätzen sind wir bei 7 bis 8 Euro.
Aha.
Da kannst du unterscheiden zwischen der alten Altstadt, das heißt Saltvila, wo also diese Burganlage mit der Kirche ganz oben auf der Spitze ist. Da sind die Preise natürlich im oberen Niveau. Teilweise sogar noch teurer als in München. Zum Beispiel ein Steak mit Kartoffelgratin, Gemüsebeilage, sind wir dann bei 38 Euro.
Was wahrscheinlich Münchner Niveau ist,
ja,
würde ich sagen, aber in der normalen Altstadt, weiter unten dann am Hafen oder dann in der Neustadt, wie man dann sagt, wo dann auch die meisten lokalen Bars und Kneipen sind, wo auch dann die meisten Locals wohnen, da kommt man dann leicht in eine Tapas-Bar, wo normale erschwingliche Preise für Patatas Bravas zum Beispiel 3 oder 4 Euro statt wie im Touristenviertel für 8-9 Euro. Einfach zu auf der Karte stehen. Also das ist, man muss sich dann schon ein bisschen bemühen, auch mal in die lokalen Bezirke zu gehen, beziehungsweise in die, wo die Locals auch wohnen. Da findet man dann die eine oder andere spanische Tapas-Bar, die noch relativ günstig ist.
Mhm. Wo die Aussteiger wohnen, gibt es diese Zone noch auf der Insel?
Da muss man wirklich dann ins Detail gehen und die auch mit Hilfe von Einheimischen ausfindig machen. Die sind immer weniger geworden, diese Hippie-Villages, also diese Hippie-Dörfer.
Ja.
Die Überbleibsel sind die Hippie-Märkte, wie Las Talias oder Punta Arabi, aber das ist mittlerweile reiner Kommerz mit Ware aus Fernost natürlich, die dort zu hohem Preis feilgeboten wird und natürlich sehr touristisch ist. Also die eigentlichen Hippies sind weniger geworden. Es gibt den einen oder anderen Aussteiger.
Die jüngere Generation, die wird es auch geben.
Die gibt es da sicher, aber die richtig alten Hippies aus den 70ern, die Künstler, die sind ganz, ganz selten geworden. Der eine oder
die
andere.
Die sind weggestorben.
Der eine oder andere hat sein Atelier aufgegeben. Man findet sie leider nicht mehr. Man muss aktiv werden, um sie zu finden.
Mhm. Ja. Was war diesmal das Schönste für dich?
Wir waren ja jetzt Anfang September dort. Da ist es dann das Schönste, dass der ganze Trubel aus dem Juli und August verschwunden ist. Und erst im September, kann man sagen, wird die Insel dann wieder sehr interessant, auch fürs schwule Publikum, weil dann einfach mehr Platz am Strand vorhanden ist und das Ganze nicht mehr so familiär ist und so touristisch wie im Juli und August. Vielleicht dann mal im Frühjahr, wenn es dann auch wieder sehr erträglich ist.
Ist das das Phänomen, was die sizilianischen Einheimischen auch erleben? Die Temperaturen werden von Jahr zu Jahr höher, sodass vielleicht die balearischen Inseln sich eines Tages gar nicht mehr für einen Sommerurlaub anbieten.
Da gibt es bestimmt den Trend mit unserem Klimawandel, den ja jeder mittlerweile mitbekommt. Äußert sich in Ibiza dann auch teilweise in heftigen Stürmen und Überschwemmungen, die, wenn es dann regnet, regnet es auf einen Schlag richtig, wie bei uns dann, aber auch nicht anhaltend, sondern es kommt innerhalb von 2-3 Stunden, aber es überflutet eben alles, weil auch die Kanalisation nicht dazu ausgelegt ist, diese ganzen Regenmengen abzutragen, und das Wasserland endet wirklich dann im Meer und man kann dann 2-3 Tage nicht schwimmen gehen, weil die Kanalisation übergelaufen ist. Also diese Phänomene sind in den letzten Jahren häufiger aufgetreten. Das Phänomen ist klar, der Klimawandel ist da, das braucht keiner leugnen, und das trifft sich ja auch im Mittelmeerraum und hat da genauso seine Folgen, wenn auch nur kurzfristig, aber dafür heftig.
Was für Realisten, die mit Waffen spielen, welche zur Zerstörung fast der ganzen modernen Zivilisation, wenn nicht gar der Erde selbst, führen können. Wenn ein Einzelner so etwas täte, würde er sofort hinter Schloss und Riegel gesetzt. Und wenn er noch stolz wäre auf seinen Realismus, dann würden die Psychiater dies als ein weiteres und ziemlich ernstes Symptom von geistiger Erkrankung ansehen. Erich Fromm.
Radio Lora München. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Münchner Kabel auf 96,75. Außerdem senden wir 24 Stunden im Internet. Sie finden uns auf loa924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Was war die schlechteste Erfahrung oder das schlechteste, unangenehmste Erlebnis, was du jetzt in deinem Urlaub hattest?
Es ist erschreckend zu sehen, dass immer mehr Mitarbeiter oder, wie sagt man, Saisonkräfte auf der Insel keine Wohnung mehr finden, weil die Preise für Hotels und Appartements durch die Decke geflogen sind, sozusagen.
Auf Mallorca wurde ja deswegen gestreikt. Mhm. Die Ibizenker sind da doch relativ, wie soll man sagen, nicht blauäugig, aber zumindest vorsichtig, weil es für sie natürlich immer noch die Haupteinkommensquelle ist, der Tourismus, wohingegen Herr Mallorca natürlich das ganze Jahr Tourismus hat und Ibiza hat nur dieses Fenster von Mai bis September, Oktober, in der die praktisch für das ganze Jahr das Geld verdienen müssen. Das können die nur zwischen Mai und Oktober machen, während Mallorca dann auch für Wintergäste wie Radfahrer, Bergsteiger, Wanderer ein großes Angebot hat und auch die Hotels dort vorhanden sind und geöffnet sind. In Ibiza ist ja alles dicht im Winter und es ist ja wirklich nur ein Sommer. Die Einheimischen oder auch die, darf nicht sagen, es sind die Einheimischen, es können auch Investoren sein, die dort Hotels oder Häuser, Villen gekauft haben, außerhalb von Spanien. Und da die Preise durch Airbnb und die Hotels und generell die Wohnungspreise auch für Daueranmietungen so hoch sind, dass sich diese Saisonkräfte aus Spanien oder vom Festland Spanien oder von irgendwoher aus Europa, die dort wirklich nur für den Sommer kommen, dort arbeiten wollen, dass sich die keine Wohnung mehr leisten können. Ja. Und es gibt Bereiche oder Parkplätze, wo nur noch Zelte und Holzhütten und Wohnmobile stehen und wo diese Leute praktisch dann ihren Sommer verbringen als Wohnung. Ich kann die Insel weiterhin natürlich empfehlen als Urlaubsziel. Man muss nur rechtzeitig sich um eine Unterkunft bemühen. Und wenn man Glück hat, findet man noch ein günstiges Plätzchen. Und die Hotelpreise sind auch von 80, 100 Euro, wie es vor 10 Jahren noch waren oder vor ein paar Jahren noch, sind die mittlerweile verdreifacht, vervierfacht. Also man zahlt leichtes in den gängigen Clubhotels wie im Ushuaia oder im Hard Rock Hotel 300, 400 Euro pro Nacht. Das kann leicht passieren. Wer das möchte, für den ist es ideal. Andererseits gibt es sicher noch abseits der großen Städte und Hotelketten, kleine Orte, in denen man eine schöne Unterkunft findet. Und es ist das Schöne an der Insel, da gibt es immer wieder was zu entdecken, selbst wenn man da regelmäßig hinfährt. Es gibt immer wieder eine kleine Bucht, die nicht überlaufen ist, einen schönen Wanderweg durch die Berge, der auch nicht überlaufen ist. Und das ist das, was die Insel einfach ausmacht, die Landschaft. Die Leute, wenn man ein bisschen Spanisch spricht, tauen die das sofort auf und eigentlich müsste man Katalan sprechen, aber selbst mit Spanisch kommt man sehr gut über die Runden. Also ja. Dann gibt es immer wieder eine tolle Ecke zu entdecken, selbst wenn man nicht in die Clubszene gehört und in die Clubsparty erfahren muss den ganzen Tag.
Abgesehen von den queeren Stränden, kann man da als Mann mit seinem Freund oder Partner Hand in Hand rumlaufen, ohne Gefahr angepöbelt zu werden, oder?
Ist in Spanien überhaupt kein Thema, weil die mittlerweile so liberal sind nach Franco mit ihrer Diktatur, so familien- und gruppenorientiert, dass es bei denen absolut egal ist, welche sexuelle Orientierung du hast oder welchem Geschlecht du angehörst.
Ja. Ja, das ist vielleicht ein Grund, dass die queere Szene gerne auf die Balearen geht.
Ja? Absolut. Ja. Also es ist keinerlei Zeichen von Homophobie erkennbar. Im Gegenteil, man kann Händchen halten, küssend überall sich zeigen und es gibt auch keine Anfeindungen.
Was würdest du nicht noch einmal machen?
Was würde ich nicht noch einmal machen? Ich würde... Fällt mir fast nichts ein. Also es ist...
Ihr seid inzwischen durch eure häufigen Besuche so vertraut mit allem, was für euch richtig und wichtig ist.
Mir fällt was ein, was ich nicht machen würde. Ich würde keinen Tisch in diesen großen touristischen Restaurants buchen in der Altstadt oben, in der Dalt Villa. Gibt es einen Platz, der ist im Winter eigentlich ein Parkplatz. Der wird dann im Frühjahr umgewandelt oder im Sommer in einen riesen Bereich mit Tischen und Restaurant-Außenbereichen. Ist natürlich toll, weil die Atmosphäre dort ist wunderbar. Und Familien und alle möglichen Touristen, Massen muss man schon sagen, werden dort verköstigt und verspeist. Ist für Leute, die so ein Ambiente mögen mit Musik und toller Beleuchtung, draußen sitzen bei 28, 30 Grad.
Das ist also wie ein Volksfest.
Das ist wie ein Volksfest, aber als Individualist, der selber plant und sich seine Restaurants selber aussuchen möchte, der möchte dieser Massenabspeisung, diesem Massentourismus einfach entgehen. Und da geht man durch, lächelt schön und geht einfach weiter und geht in seine Tapas-Bar der Wahl, die man kennt. Und
ja, wenn man
Wenn man einen kennt, genau. Und man muss sich von diesen Restaurantangeboten nicht verleiten lassen. Muss jeder für sich selbst entscheiden, natürlich.
Also die Begeisterung, die ich jetzt heraushöre aus all dem, was du gesagt hast, lässt vermuten, dass du da wieder hingehst. Würdest du es auch weiterempfehlen?
Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich würde auf jeden Fall sagen, rechtzeitig buchen, was das Hotel oder die Unterkunft betrifft. Bei den Flügen kann man flexibel sein, aber ich kann es empfehlen und würde immer wieder hinfahren. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken.
Hast du einen besonderen Tipp gerade für Gays?
Natürlich der Strand. Der bekannt ist, der heißt Chiring Gays, am Ende von Chiringuito, in den Salinen, also am Ende der Salzfelder. Und wie gesagt, 15 Minuten Fußmarsch vom Parkplatz. Der Parkplatz nimmt mittlerweile auch Karte, Gott sei Dank, also die 7 Euro lassen sich leicht zahlen.
Ja, ich erinnere mich, ein Thema, dass die Münzen nicht ausreichen.
Ja, okay.
Und
war schon lange her. Und was die Altstadt betrifft, ist es immer wieder ein Spaziergang wert. Und wenn es dann in die Tapas-Bars geht, dann sich eher in den neueren Bereich der Stadt umsehen, wo die Spanier auch hingehen, und da wird es dann auch wieder günstiger.
Holger, das war eine Hymne auf Ibiza. Vielen Dank.
Holger hat uns über seinen Urlaub auf Ibiza berichtet. Kürzlich las ich in einer Zeitungsüberschrift Klimawandel, Familie wandert aus nach Schweden. Mein Freund Renier ist eher nördlich orientiert. Hören wir mal rein in das Telefongespräch.
Hallo Renier, du wolltest ja gerade am Telefon von deiner letzten Reise nach Skandinavien berichten. Darf ich das eben aufnehmen, vielleicht zu versenden über Queruferlos?
Ja, klar, lieber Horst, kein Problem.
Also du warst zuletzt in...
Ich war in Norwegen zuletzt, habe das auch sehr genossen. Ich wollte, sagen wir so, die heiße Tage hier im Sommer weggehen, nicht in München bleiben, obwohl ich sehr gerne in München bin im Sommer. August ist ja ein sehr schöner Monat, weil sehr ruhig, obwohl dieses Jahr war alles ein bisschen anders.
Dieses Jahr hatten wir extreme Temperaturen. Da hat es viele in den Norden gezogen. Deswegen interessiert mich, was du da erlebt hast.
Mehr Gäste aus dem Süden, die statt nach Italien oder nach Spanien oder nach Griechenland fliegen, im Sommer jetzt den kühlen Norden. Und ich muss sagen, ich war auch sehr angetan. Ich war von München, dann bin ich nach Bergen geflogen, und Bergen ist wirklich eine tolle Stadt. Man sagt zwar, sie hat die meisten Regentage, aber ich hatte wirklich Glück. Ich hatte sehr schöne Tage, angenehme Temperaturen, und es ist auch sehr gay-friendly da oben, also das ist überhaupt kein Problem. Das ist alles sehr offen und sehr frei. Die Menschen sind eher noch ein bisschen so zurückhaltend, aber sobald man im Gespräch kommt, auch mit jüngeren Menschen, ist das sehr freundlich, sehr offen. Und ich bin von da aus auch weitergereist oder geflogen, aber das war nur 25 Minuten nach Stavanger, und habe da einen wunderbaren Strandurlaub verbracht.
Ach, schau an, Strand gibt es in Norwegen auch.
Und man kann es wirklich vergleichen mit den Nordseestränden, die wirklich großzügig sind. Das Wasser ist halt ein bisschen frischer, aber es sind auch viele Surfer da. Und gerade Stavanger ist ein kleines Städtchen, aber ein sehr reiches Städtchen. Norwegen sowieso sehr reich.
Und welche Temperaturen habt ihr gehabt, Außen- und Wassertemperatur?
Ja, also außen waren es so 24, 25 Grad. Das ist sehr angenehm. Und die Wassertemperaturen waren so rund um die 20, 21, wie die Nordsee eigentlich auch im Sommer. Ja. Und die Strände sind wirklich traumhaft, wie in Holland oder in Dänemark.
Sind die da auch übervölkert, überfüllt?
Nein,
die Strände?
Überhaupt nicht. Also es sind viele Surfer da wird auch viel gesurft, und da kannst du wirklich auch stundenlang spazieren gehen. Ich war wirklich überrascht, also dass da auch ziemlich meine... Es wird sich mehr und mehr wahrscheinlich auch als Sommerziel entwickeln. Und nicht nur auch, im Winter hat man auch Schnee genug da oben, wenn man dann Richtung Norwegen geht. Also da bin ich auch schon ein paar Mal gewesen, oben Tromsø Richtung, richtig ziemlich Norden. Da hat man richtig noch tiefes Winter mit traumhaften Schnee und so weiter.
Bist du auch auf einem Schiff gewesen?
Auf dem Schiff, ja. Ich bin mit einem Boss-Schiff bin ich zwei, drei Häfen angefahren, um einfach mal das Gefühl zu haben. Und die fahren ja auch teilweise in die vier Ortsreihen, wobei die neue Schiffe, das war ja eine neue Reederei, die ist Avila, die haben sehr umweltfreundliche Schiffe, teilweise Elektrobetrieb, nicht nur, aber sie können irgendwann, wenn sie müssen komplett umstellen, und das ist natürlich für die Natur auch sehr angenehm. Und die großen Kreuzfahrtschiffe, die werden immer weniger akzeptiert in den Fjords, was natürlich auch gut ist, finde ich, weil das ist ja irgendeine Schande, wenn man dann so riesen Pott da reinkommen will.
Also nicht wie in Venedig?
Nee, also es sind noch ein paar, die da rein dürfen, aber sie verweigern auch mit mehr und mehr, dass die großen Schiffe da reinkommen.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92,4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Unser Anspruch? Eine kritische Gegenöffentlichkeit schaffen. Unser Ziel? Alternativen zum Mainstream ein Forum geben. Dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie an uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationen zu.
Liebe ist alles mit Anna R. von Rosenstolz. Der Komponist Peter Plate ist jetzt übrigens Intendant des Theaters des Westens in Berlin. Was für eine Karriere. Herzlichen Glückwunsch auch von uns, Peter. Zurück zum Thema Urlaub. Holger erzählte sehr ausführlich von Ibiza. Renier war in Norwegen. Hören wir da doch noch mal rein in das Telefongespräch.
Also warst du auch in Oslo?
Nur am Flughafen. Nur am Flughafen. Also Oslo kenne ich leider noch nicht. Aber ich denke, das ist nicht mein letzter Besuch gewesen da im Norden. Finnland war ich auch schon mal. Das ist ein bisschen anders von der Stimmung. Ich denke Norwegen, aber ich denke auch Schweden natürlich, haben doch ein bisschen Lockerheit drauf, die wir als Europäer ja richtig genießen können. In Finnland ist es halt ein bisschen...
Sind die introvertierter, die Finnen?
Ja, es sei denn, sie haben was getrunken.
Naja, und die Flasche ist ja meist in Reichweite.
Ja,
in Reichweite zur Sauna.
Ja, naja, die Sauna ist in Finnland ganz anders, als man sich vorstellt. Ich war mal da und bin auf so eine Saunainsel extra gefahren. Und es ist so, dass die Männer und Frauen teilweise getrennt in der Sauna gehen.
Aha.
Wenn die Männer in der Sauna sitzen, dann kochen die Frauen oder machen Barbecue. Und umgekehrt und so weiter. Aber es ist eine sehr schöne Kultur und es hat alles was da oben.
Hast du auch Gaylife kennengelernt in Norwegen oder in Finnland?
In Finnland nicht, aber in Norwegen doch. Ich war nicht echt in speziellen Gay-Kneipen oder so. Aber da
gibt es die überhaupt dort?
Ich habe ehrlich gesagt, ich habe nicht geguckt, weil es gab Kneipen, da hing dann Gay-Friendly-Fahne dran.
Mhm.
Und ich denke, das hat man dann eigentlich schon genug. Ne? Also,
kann man da als Mann auch Hand in Hand durch eine Stadt gehen?
Das habe ich noch nie ausprobiert, aber ich weiß es nicht. Also man kann es nicht mit Amsterdam oder so vergleichen natürlich, aber das ist von der Grundstimmung, denke ich, sehr offen und sehr freundlich.
Würdest du wieder mal in Urlaub in eines dieser skandinavischen Länder gehen?
Sofort. Ich habe auch überlegt, und ich gucke mal, vielleicht kann ich noch ein paar Leute mitnehmen, dass wir mal wirklich so eine Tour, aber auch im Winter, mit dem Postschiff machen und wirklich dann mal Richtung bis zum Nordzinkelsfähre fahren.
A la Hurtigruten?
Ja, rote Hurtigruten gibt es auch, die sind auch gut. Aber die neuen Schiffe sind, die selber noch die Basis sind, also sehr, sehr, sehr schön eingerichtet.
Und elektrisch, sagtest du, ne?
Ja, die können beide, also elektrisch und mit, Kerosin oder Stroh oder Diesel oder so. Aber der Vorteil von diesen Schiffen ist, weil Norwegen ist natürlich nicht echt billig, ja, wenn du abends weggehst. Essensqualität und so weiter ist super sensationell.
Was musst du für die halbe Bier bezahlen?
Oh, 7 Euro, 8 Euro ungefähr. Ja, 7 Euro.
Ist ja wie bei uns auf der Wiesn.
Ja, fast. Also, ja.
Aber und ein Glas Wein?
Ein Glas Wein, ja, bei 8 Euro liegst du da schon. Ja, aber das ist mittlerweile hier in München auch.
Das ist ein Münchner Preis.
Für einen guten Wein hast. Aber ich sage sofort, dass er auf den Schiffen ist, da hast du alles inklusive. Also Getränke, auch Wein und Essen ist inklusive. Ist natürlich für die Wirtschaft am Land nicht so schön. Aber gerade wenn du so eine Tour mit vielen Häfen machst, für diese Postschiffe sozusagen, hast du natürlich die Möglichkeit, viel zu sehen. Und du weißt vorher, was du ungefähr an Geld ausgibst. Sehr schön.
Hast du schon fest geplant für nächstes Jahr?
Nein, ich plane nie so lange voraus. Also dieses Jahr ist nur noch eine Städtereise geplant und sonst genießen wir München jetzt auch mal ein bisschen. München war im August schön, ich war auch hier bei der Adele-Stimmung, war selber auch im Konzert drin und es war wirklich ein Erlebnis, was nur einmal im Leben erlebt. Aber die Stadt war dadurch auch aufgelockert und fröhlich und viel Spannung und positive Spannung, meine ich mal.
Und viel Geld ist hängen geblieben.
Viel Geld ist hängen geblieben, ja. In der Gastronomie, in den Hotels.
Aber die Gastro-Leute, die klagen ja immer.
Die klagen sowieso immer. Aber Adele klagt nicht, die hat auch genug verdient, habe ich gehört, 5 Millionen pro Auftritt. Und da hatte sie 10 davon, also die kann wieder ein Jahr Ruhe haben, denke ich mal.
Meinst du, dass das ein Jahr reicht?
Naja, die will ja ein Kind kriegen.
Ich denke, die hat schon ein Kind.
Ja, aber sie will ein zweites Kind haben.
Okay, René, das war nett, etwas konkreter über deine Reisen zu hören. Dann bis bald. Okay. Ruf mich wieder an, bitte. Ja,
ja, okay, sehr wohl.
Ciao. Ja.
Freiheit ist nicht zu tun, was man will, sondern zu wollen, was man tut. Jean-Paul Sartre.
Radio Lora München, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Münchner Kabel auf 96,75. Außerdem senden wir 24 Stunden im Internet. Sie finden uns auf loa924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
I don't wanna live forever. Ich will nicht für immer leben, denn ich weiß, dass ich vergeblich leben werde. Ich will nur deinen Namen rufen, bis du nach Hause kommst. Taylor Swift hat sich eindeutig für Kamala Harris als Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika ausgesprochen. Ob das Donald Trump fernhalten wird vom Weißen Haus? Noch bevor Coldplay und Adele nach München kamen, hat sie zweimal im Olympiastadion in München im Juli ihre Swifties, ihre Fans, begeistert. In Wien konnte sie nicht auftreten, weil sie ihre Fans nicht gefährden wollte. In welcher Welt leben wir? In 3 Tagen wird in Brandenburg gewählt. Ministerpräsident Woidke liegt mit seiner SPD in der Prognose 1 Prozentpunkt hinter der AfD. Ziemlich weit danach die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Jan Redmann. Der will auch Ministerpräsident werden. Redmann lebt offen schwul seit Jahren schon. FDP, Grüne und Linke liegen übrigens unterhalb der 5-Prozent-Hürde. Das Bündnis Sarah Wagenknecht liegt hinter der CDU. Spannend, was die 2,1 Millionen Wahlbürger in Brandenburg entscheiden werden.
Guten Abend und herzlich willkommen zur Folge 3 von Die Welt ist Fetisch. Heute Abend ist Dingo bei mir zu Gast.
Dingo, du bist Puppy-Player. Puppy-Play als Unterkategorie von Pet-Play. Wie erklärst du das jemandem, der davon noch nie was gehört hat, was dieser Fetisch bedeutet?
Ja, hallo und Ruff. Ich bin Dingo, ein inzwischen 5 Jahre alter Hundewelpe. Und wie der Name Pet-Play oder Puppy-Play schon sagt, Pet-Play ist ein Rollenspiel, wo man sich auf bestimmte Zeit in die Rolle eines Tieres, in dem Fall eines Hundewelpen, begibt und dabei versucht, genauso wie ein Schauspieler, der sich versucht, in seine Rolle möglichst gut reinzuversetzen, in die Gedankenwelt oder wir nennen das Headspace eines Hundewelpen, begibt. Man kann sagen, dass Pup-Play vielleicht die übergreifende Spielart am Anfang war, Aber es gibt ja kein Gesetz, warum es nur Hunde sein dürfen, sondern jeder hat sein eigenes Lieblingstier. Manche sind lieber Katze, manche sind lieber Fuchs oder sonstige Variationen. Das ist alles möglich. Vom Konzept her läuft es alles auf selber eigentlich raus. Was wichtig an der Geschichte ist, auch hier, wir haben nichts mit echten oder lebenden Tieren zu tun, sondern es sind alles Menschen, die sich auch als Menschen identifizieren und einfach gerne in diese Rolle schlüpfen.
Zum Pupplay gehört ja eine Hundemaske. Reicht die alleine schon aus, um sich als Hund zu fühlen? Oder was magst du zusätzlich noch an dir bzw. dir anziehen oder anlegen, um dich als Puppy in Anführungszeichen vollständig zu fühlen?
Na, die Hundemaske ist natürlich das präsenteste Accessoire, das man so im Pupplay hat. Aber auch hier übrigens natürlich im Petplay gerne auch andere Tiere. Wir haben entsprechend Katzen mit Gesichtsmasken, wir haben Pferde, Köpfe und sonstige. Also die Hundemaske ist natürlich für den Puppy dann speziell charakteristisch. Was reicht oder nicht reicht, um sich vollständig zu fühlen oder in den Headspace begeben zu können des Hundes oder des Tieres, ist sehr individuell. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche brauchen ein komplettes Outfit dafür, anderen reichen allein schöne Gedanken, ganz ohne Hundemaske. Da gibt es keine feste Regel, wie das eigentlich abzulaufen hat. Ich persönlich habe ganz gern noch Accessoires wie ein Halsband, eventuell ein Harness, ein entsprechendes Puppy-T-Shirt, gerne auch mal Sports-Outfit. Aber prinzipiell kann man die Puppy-Hood oder das Puppy-Outfit eigentlich mit fast jedem Fetisch kombinieren. Von MX-Gear, was sehr gern genommen wird, bis hin zu Neopren, PVC, Leder. Ich habe sogar schon mal die Puppy-Hood zur Tracht getragen. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen, was die Fantasie hergibt.
Es geht heute wieder um Fetisch und das hat meistens ja auch ein bisschen was mit Sex zu tun. Ist das Puppy-Play eigentlich in erster Linie sexuell ausgeprägt?
Da muss man jetzt auf den Ursprung des Puppy-Plays eingehen. Und zwar kann man das Puppy-Play als bisschen ein Spin-off vom Dog-Play sehen. Und Dog-Play ist klar eine BDSM-Spielart, eine ältere, die auch klar sexuell ausgeprägt ist. Und genau da kommt eben auch das Puppy-Play ins Spiel. Deswegen die Gegenüberstehung Hund und Welpe, dass quasi das Puppy-Play die verkleinerte Form oder die mehr sozial orientierte Form und weniger Dominanz- und Unterwerfung basierte Form des Dog- oder Pet-Plays ist. An der Stelle, wo es um Kuscheln, um soziale Kontakte, um gemeinsam spielen, raufen, glücklich sein geht, aber nicht primär um Sex, obwohl auch hier natürlich die Devise lautet, alles kann, nichts muss. Also auch beim Pupplay oder beim Petplay ist natürlich der Sex, auch wenn die Beteiligten Interesse haben, fester Bestandteil.
Viele kennen sicherlich auch das Problem, dass Hunde oder Tierhalter im Allgemeinen manchmal mit der Erziehung ihrer echten Vierbeiner sich da schwer tun und das Tier auch gerne mal die Regie übernimmt. Gibt es das beim Puppyplay auch, dass die Herrchen, Frauchen, Händler mit ihren Puppies oder Pets überfordert sind?
Ja, natürlich gibt's auch freche Puppies und solche, die erzogen werden müssen. Aber auch hier gibt's eigentlich keine festgeschriebenen Regeln nach irgendeiner Gebrauchsanweisung, sondern das ist wortwörtlich frei Schnauze zu handhaben. So wie sich die Beziehung oder das Verhältnis zwischen den beiden entwickelt, so kann das auch gespielt werden. Insbesondere ist es nichts Besonderes, wenn zum Beispiel ein Puppy selber ein Puppy als Händler oder als Hund an der Leine führt. Also auch das ist möglich. Ein Händler muss nicht unbedingt die menschliche Figur darstellen.
Worin liegt der Reiz dieses Pet- oder Pup-Plays?
Ja, ich denke, die Beliebtheit des Pet- oder des Pup-Plays liegt vor allem daran, wir haben so ein bisschen eine äußere Motivation, dass es eben ein sozialer Fetisch ist, der Gemeinschaftsgefühl verschafft hinter der Hood, hinter dem Outfit, so ähnlich wie auch bei einer Uniform, dass Leute zusammenkommen, dass es hier nicht auf sozialen Status ankommt, dass es bei uns nicht darauf ankommt, ob jemand Auszubildender oder Manager ist oder viel Geld hat oder wenig, sondern dass es wirklich darum geht, auf die Gemeinschaft, auf Spielen, auf Kuscheln auf soziale Interaktion und dass man eben durch die Maske auch die Möglichkeit hat für Leute, die vielleicht schüchterner sind oder nicht so in sozialen Kontakten geübt, hier einen leichteren Einstieg finden, um zum Pubplay zu kommen. Dann gibt es aber auch noch eine innere Motivation durch diesen Headspace und durch dieses Versetzen in die Rolle hat das halt für jeden auch eine Art von meditativen Effekt. Und dieser meditative Effekt, der ist auch für jeden wieder individuell und anders. Bei mir persönlich würde ich sagen, ist es zum Beispiel so, dass ich ein sehr kopfgesteuerter Mensch bin und im Alltag sehr viel denke und viel überlege, was ich tue und was ich mache. Und in der Rolle dieses Hundes, der eben, oder dieses Welpen, der natürlich, was haben Welpen im Sinn? Spielen, fressen, schlafen und frech sein. Auch dann einfach mal Alltagsprobleme vergessen kann, Probleme aus dem Job einfach zur Seite schieben oder nicht an den vollen Terminkalender denkt. Aber wie gesagt, das ist diese innere Motivation ist für jeden so ein bisschen unterschiedlich. Manche entdecken sich quasi selber dadurch erst oder finden eigentlich ihre Persönlichkeit als Mensch dadurch besser. Da gibt es auch wieder von bis und darüber könnte man jetzt wahrscheinlich auch wieder ewig reden.
Seit einigen Jahren gibt es in München die Fetisch-Bar-Tour. Zeigt ihr euch da oder du dich da auch gegebenenfalls mit Maske und Accessoires etc.?
Ja, sehr gerne. Inzwischen muss man sagen, dass die Fetisch-Bar-Tour quasi von den Puppies auch übernommen wurde. Also wenn man sich das mal so anschaut, ich schätze mal, es sind 90-100% Puppies auf dieser Bar-Tour. Und ja, wenn es geht oder wenn es sich anbietet, laufen wir dann auch tatsächlich im Outfit mit Maske durchs Glockenbachviertel und auch von Bar zu Bar. Das führt zwar immer wieder zu Verwunderungen und von Passanten, die uns nachbellen, aber dann bellt man halt zurück und dann ist auch wieder gut.
Also lustige Begegnungen auf der Straße inkludiert sozusagen.
Richtig.
Du hast erwähnt, dass Pubplay sich besonders als Einstieg eignet. Warum? Warum ist das als Einstieg in die Fetischszene eigentlich geeigneter als, ich sage jetzt mal, vielleicht Leder oder Rubber?
Der Einstieg in die Pubplay oder Petplay-Szene ist insofern sehr niederschwellig, dass man mit relativ wenig Ausstattung und auch mit wenig Anfangsinvest, sage ich mal, in das Ganze einsteigen kann. Günstige Hoods oder günstige Masken gibt es bei Amazon schon für unter 50 Euro. Und man braucht da nicht irgendwie vierstellige Beträge wie für ein Lederoutfit anlegen. Und auch deshalb ist es gerade für junge Leute attraktiv, die eben teilweise Schüler, Auszubildende auch nicht das Geld haben, sich von Anfang an gleich die volle Ausstattung anzuschaffen. Außerdem kann man auf dem Weg sich selber mal austesten, man kann es mal machen, man kann schauen, gefällt es einem, spricht es einen an oder ist es eher nichts für einen. Und wenn man dann sagt, ja gut, war doch nichts, interessiert mich doch nicht, legt man es zur Seite und dann ist halt nicht wirklich was verloren.
Dingo, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und danke an unsere ZuhörerInnen fürs Einschalten und Zuhören. Die nächste Folge von Die Welt ist Fetisch hört ihr am 17. Oktober.
Genießt die letzten Tage dieses Sommers 2024, bleibt gesund und optimistisch. Horst Kerwin sagt bis zum nächsten Mal. Ciao.
Programmhinweise.
Lora sucht Verstärkung. Egal, ob Sie technikaffin sind oder gut schreiben können, egal ob Redaktion, Öffentlichkeitsarbeit oder Moderation. Bei Lora München gibt es für jeden was zu tun. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir bringen Ihnen alles bei, was Sie wissen müssen. Melden Sie sich unter büro@lora924.de. büro@lora924.de.
Kommt zu Find the Feedback, dem interaktiven Radiospiel in der Messestadt Riem und auf den Frequenzen von Radio Lora. Geht mit dem Radio und dem Telefon auf die Straße und auf Sendung.
Also wir sehen einen Turm, bei einem schaut ein Hund raus und da ist sowas wie ein Dschungel in der Nähe.
verwandelt den Stadtraum in ein klingendes Spielfeld.
Wir hören, wie Kinder hier rumschreien.
Autos, Bäume rauschen,
die U-Bahn,
ein altes Fahrrad,
ein bisschen Vogelgezwitscher.
Am Freitag, dem 13. September und am 20. September von 14 bis 18 Uhr in der Messestadt Riem. Treffpunkt am mobilen Radiostudio in der Oslo-Straße 11. Mehr Infos auf der Homepage von Radio Lora.
Lora!
Das Radio zum Mitmachen.
Werde Mitglied im Lora Förderverein.
Und wer möchte, kann darüber hinaus Gesellschafter der stillen Lora GbR werden. Die stille Lora bietet Rücklagen für den Notfall. Beteiligungen ab 250 €.
Damit Lora immer besser wird.
Näheres unter Telefon